Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast, powered by Mera Pet Food. Dein Podcast rund um Hundewissen, Training, Tierschutz und bewegende Geschichten. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Das freut mich wirklich sehr. Und hier ein kleiner Reminder, bevor du gleich in diese Folge eintauchst. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann nutz doch die Zeit vom Intro und klicke kurz auf Abonnieren und lass 5 Sterne da. Das hilft uns und sorgt dafür, dass The Pet Food Family, der Podcast, in deinem Feed landet. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch, Sonja Maiborg-Baldioli. Sie leitet die Hundeschule Holledau in Niederbayern, ist Gründerin und Chefin des erfolgreichen Videoportals heyfiffi.com, Autorin, regelmäßig im TV zu sehen und Mitgründungsmitglied der TrainerInnengemeinschaft Trainieren statt Dominieren, die sich mit viel Herzblut für modernes Hundetraining einsetzt. Eine ihrer großen Leidenschaften ist die Schulhundausbildung. Ihr Ziel, gut ausgebildete Hunde in pädagogische Einrichtungen zu bringen, um Kindern Empathie, Vertrauen und Mitgefühl zu vermitteln. Aus dieser Haltung heraus entstand auch die Aktion Tausche Stachelhalsband gegen Training, die bis heute für einen respektvollen Umgang mit Hunden stehen. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Freue mich total auf diese Aufnahme und auf die Folge. Herzlich willkommen hier im Podcast, Sonja Maiborg-Baldioli. Werbung. The Pet Food Family geht in die nächste Staffel. Und das gemeinsam mit Mera Pet Food, die den Alltag mit meinen 8 Hunden unglaublich erleichtern. Ich füttere das Trockenfutter Pure Sensitive von Mera und ich bin echt super zufrieden. Es ist verträglich und gerade für sensible Hunde ist es ideal, weil es auf das Wesentliche reduziert ist. Nur eine Protein- und eine Kohlenhydratquelle, kein glutenhaltiges Getreide. Zum Glück fressen bei mir fast alle das gleiche Futter. Aber selbst als einer meiner Hunde mäkelig wurde, habe ich kurz mit Dr. Annika von Mera gesprochen und sie hat sofort das richtige Futter empfohlen. Seitdem fressen hier alle wieder mit Begeisterung. Und das Beste, diese Beratung bekommst du auch. Kostenlos. Und wenn du das Futter einfach mal ausprobieren magst, gibt es für dich 10% Rabatt mit dem Code TPF10. Alle Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Hi Sonja.
Hallo, schön dich zu sehen und zu hören.
Ja,
ich freue mich über die Einladung. Danke.
Kann ich nur so zurückgeben. Vielen Dank fürs Annehmen der Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
Ja, ich mich auch. Ich bin sehr gespannt, wo das hinführt, weil wir haben ja eigentlich vorher überhaupt kein wirkliches Thema festgelegt und gucken einfach mal, wo uns das jetzt so hintreibt.
Ja, ich glaube, ich weiß auf jeden Fall mehr über dich als du über mich, weil ich unter anderem deinen Vortrag an diesem richtig coolen Wochenende mir anschauen konnte und mich natürlich in der Vorbereitung auch ein bisschen intensiver mit allem, was du machst, so auseinandergesetzt habe und bin da als allererstes natürlich auf Hey Fiffi gestoßen. Mhm. Was ist das?
Ja, das ist tatsächlich mein Herzensprojekt überhaupt. Also es hat angefangen, dass ich irgendwann mal, ich habe mal so Online-Yoga gemacht und bin dann irgendwann, das ist jetzt auch schon echt 10 Jahre her, weiß ich noch genau, im Auto nach Hause gefahren und habe dann irgendwie gedacht, wieso gibt es sowas wie Online-Yoga nicht eigentlich auch fürs Hundetraining? Gab es damals nicht. Und dann bin ich nach Hause gefahren und mein Mann, der ist halt so, der kann ziemlich gut mit Kameras und der kann ziemlich gut so mit Websites und sowas. Ich sage, du, ich hätte eine Idee. Lass uns doch beim Training aufnehmen und dann stellen wir das online. Dann können Leute das gucken. Und dann sagt er, ja, ist schön, mit dir ist eine gute Idee, aber du hast doch so viele Trainerinnen so in deinem Netzwerk und sowas. Wollen wir das nicht gleich so richtig machen? Und dann haben wir wirklich angefangen. Wir haben angefangen, Trainingsvideos zu drehen und die online zu stellen. Und so ist Hey Fiffi entstanden. Mittlerweile sind es weit über 500 Trainingsvideos, die da online sind. Krass. Über alles. Beschäftigung mit dem Hund, Nasenspiele, Tricks, aber eben auch Sachen wie Giftködertraining, Jagdtraining, Rückruf, Leinenführigkeit, Leinenaggression gegenüber Menschen, gegenüber Hunden. Und du kriegst halt Schritt für Schritt Anleitung. Wirklich, also Anleitung, so fängst du an, das machst du als nächstes, dann machst du das und wenn irgendwas schief geht, dann kannst du das so und so und so dann anders machen und sowas. Also das war so von Anfang an der Anspruch, dass man sich das halt anschauen kann. Und mittlerweile weiß ich, also es war unsere Plattform eigentlich immer so für Halterinnen und Halter gedacht, aber mittlerweile weiß ich, dass wir super viele Trainerinnen und Trainer auch da haben, weil die das halt für ihre Stunden halt dann hernehmen und sagen, okay, heute will ich die Übung machen und dann brauche ich Schritt 1, 2, 3, 4. Und so gehen die und so kann ich das erklären. Deshalb braucht man sich das selber nicht irgendwie aus den Rippen ziehen. Das ist natürlich super.
Cool. Und das klingt jetzt heute so, naja, eine Plattform und Videos und so, das ist halt heute irgendwie gang und gäbe. Aber wenn wir 10 Jahre zurückspulen, genau wie du sagst, ey, das war halt was Neues, ne?
Ja, voll.
Wie wurde das angenommen damals?
Ja, ziemlich gut. Also muss ich sagen, die Leute fanden das total klasse, weil, also ich sag mal so, das Alleinstellungsmerkmal, was wir irgendwo haben, ist, wir arbeiten halt positiv. Na, also ich sag mal reward-based, belohnungsbasiert. Mhm. Na, bedürfnisorientiert nennt man es ja mittlerweile auch so ein bisschen und sowas. Das heißt, du kriegst bei uns auf der Plattform Anleitungen zum Training mit den Hunden, auf die nette Art. Das heißt, bei uns gibt es jetzt keine Schreck- oder Schmerzreize oder sowas, sondern halt genaue Punkte, so machst du das. Das heißt, beim Leinführigkeit wird halt nicht mit Blocken oder Leinenruck oder so gearbeitet, sondern mit gezielten Belohnungen, der Aufbau der Übung so, dass der Hund auch versteht, was wir möchten und so weiter und so fort. Das ist halt, ja, das kommt gut an.
Warum hast du dich für diese inhaltliche Ausrichtung entschieden?
Oh, weil ich das schon sehr lange so mache. Also ursprünglich, als ich so angefangen habe mit Hundetraining und sowas, komme ich aus einer ganz anderen Richtung. Also muss sagen, muss jetzt mal dazu sagen, wir hatten zu Hause immer Hunde, das sagt ja immer jeder, ne? Aber bei uns war halt die Besonderheit, das waren immer Diensthunde. Also mein Vater war Diensthundeführer bei der Polizei und der hat da eine Sprengstoffspürhundstaffel auch geleitet und hat auch selbst ausgebildet und so. Und war auch so in seiner Freizeit unterwegs, so auf Wettkämpfen und sowas. Damals halt so Schutzdienst, ne, was man so allgemein so als Schutzdienst halt hörte. Und das kannte ich halt von Kind auf. Bei uns waren die Hunde immer ein Zwinger, es waren immer Gebrauchshunde. Das Training war auch dementsprechend. Und ich sage auch da immer, das war nicht deswegen, weil mein Vater seine Hunde doof fand. Ja, der hat die halt sehr geliebt, aber man hat das halt so gemacht. Und als ich dann so die ersten eigenen Hunde hatte, dachte ich mir, weiß nicht, also ich habe ja die Hunde auch daheim, ich habe die immer geliebt. Also da bin mit denen spazieren gegangen und habe mit denen auch ein bisschen geübt und sowas. Und ich habe es nicht übers Herz gebracht, da an der Leine wirklich zu rucken. Oder die, ich weiß nicht, es ging mir irgendwie gegen den Strich. Und zufällig war es dann in dem Moment zur gleichen Zeit so, dass so das Klickertraining ein bisschen aufkam. Das war so 98 rum, also auch schon ewig, ewig lange her. Und ich habe so einen Artikel gelesen, damals in der Zeitschrift. Ich glaube, es war in der Zeitschrift Der Hund. Gibt es die überhaupt noch? Ich weiß es gar nicht.
Gute Frage.
Ich weiß gar nicht. Habe schon ewig nicht mehr geguckt. Und da war ein Artikel drin über Klickertraining. Und da stand halt drin, man soll sich so Leckerchen nehmen und einen Klicker nehmen. Und dann soll man dann sich hinsetzen und klicken und füttern und klicken und füttern. Und wenn der Hund dann was gut macht, dann soll man klicken und füttern. Und es gab damals tatsächlich schon so Klicker, es war uns so im Fressnapf. Ich weiß nicht, das waren irgendwie so diese riesengroßen Trixi-Klicker. Wenn man da so drauf gedrückt hat, das war so kabang.
Ja,
war
so eine Metallplatte.
Ja, voll. Aber so richtig, richtig groß. Und wenn man so drauf drückt, das hat also richtig Widerstand gegeben. Ich habe gedacht, das probiere ich aus. Weil ich hatte damals eine Entlebucherin, die war pfiffig, die hatte Bock, was zu machen und die war durchaus futtermotiviert und dachte, was mache ich? Dann habe ich mich in die Küche gesetzt mit diesem Klicker und diesem Futterschüssel und habe geklickt und gefüttert und geklickt und gefüttert. Mein Hund fand das natürlich super. Klar, ne? Da flogen die Leckerlis. Und da dachte ich mir so, jetzt warte ich mal, bis sie was Tolles macht und dann klicke ich und fütter. Und mein Hund schaut mich an und ich schaue meinen Hund an. Dann schaut sie mich wieder an, dann fängt sie an zu bellen und das fand ich voll frech. Ja. Sagt, die starrt mich jetzt an und dann fängt die an zu bellen. Die denkt, die ist total dominant. Das bringt nichts. Und hat das Ding erstmal beiseite geschoben und gedacht, dieser Klicker-Quatsch, ja, mache ich nicht. Aber zufällig, ich habe damals schon in der Nähe von München gewohnt, gab es dann in München im Englischen Garten so die ersten Klicker-Seminare. Und dann dachte ich mir, ja komm, vielleicht musst du dir das mal so in Ruhe angucken, wie das so geht. Und bin dann dahin und da hat mir dann, das war Martin Pietralla noch, das ist ewig, ewig lange her, dann erklärt, wie das so geht mit dem Klicken und den Füttern. Und dachte ich mir, das ist ja cool. Und dann bin ich mit dieser Hündin, die eigentlich super cool war, aber manchmal mit Menschen ein bisschen Thema hatte oder sowas, bin ich dann tatsächlich in Hundesport eingestiegen. Und wir haben zusammen Begleithundeprüfung gemacht. Wir sind zusammen auf Obedience-Turnieren gewesen. Ich war auf der ersten deutschen Obedience-Meisterschaft mit einer Entlebucher-Hündin unter all den Border Collies, die es damals gab.
Stark.
Ja, und die hat richtig Spaß gehabt. Also es gab dann blöde Situationen, weil dann kam irgendwie so eine Windböen, Gewitter und dann flogen so Zelte über den Hundeplatz und dann ist sie aus ihrer Bleibübung aufgestanden. Zack, null Punkte. Da dachte ich mir, ja, toll, das war jetzt nicht fair. Aber egal, war ein Erlebnis. Und dann war ich erstmal so diesem Klickfüttern ein bisschen verfallen, weil diese Kommunikation, die war auf einmal da. Das geht, also heute benutze ich den Klicker gar nicht mehr so häufig wie früher, sondern kann auch mit Lob und Belohnung und so arbeiten. Aber ich fand das damals eine tolle Hilfe für mich. Und dann kam als nächstes zu meiner Entlebucherin Australian Shepherd dazu, der Damon. Und Damon hat so alles mitgebracht, das hast du von dem Aussie nicht haben wollen. Er hat gejagt, wie blöde. Der hat also alles in Arsch gebissen, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Das war also, boah, hat er mich Nerven gekostet. Und da ich halt aus der, sag mal, unschönen Ecke der Hundeerziehung irgendwo kam, dachte ich mir so, dem sage ich jetzt aber Bescheid, dass ich das nicht will. Und das konnte ich ja. Ja, der hat einen anderen Hund schief angeguckt und dann habe ich mir den gepackt und habe gesagt, Freund, jetzt ist aber Schluss. Hat so semi-gut funktioniert. Also wirklich, ich habe es versucht mit Wasser ins Gesicht. Ich habe es versucht mit rechts und links an den Backen packen und herziehen. Und ich konnte das Verhalten auch immer für einen Moment unterdrücken,
ja,
aber nie auf Dauer.
Was glaubst du, woran liegt das?
Oh, das kann ich dir sagen. Ich bin nämlich dann, Gott sei Dank, muss ich sagen. Also ich muss nochmal anders anfangen. Es gab so ein Schlüsselerlebnis. Da hatte ich damals meine Tochter, die war noch sehr, sehr klein, vorne so im der Babytrage und wollte mit einer Freundin spazieren gehen und wusste, mit deren Hunden kommt mein Hund gut klar. Und dann sah ich aber vom Welpen eine Frau mit einem Welpen kommen. Mein Hund saß noch im Kofferraum. Und ich habe gesagt, so, nee, wir müssen noch warten, bis der Hund weg ist, weil meiner könnte passieren, dass er den nicht gut findet. Und meine Freundin damals sagte so, ja, nee, also das ist ja ein Welpe, das macht nichts und macht den Kofferraum auf. Und dann springt mein Hund aus diesem Kofferraum und stürzt sich auf diesen Welpen und hat den gepackt und hat ihn direkt tierarztreif gebissen. Ich konnte nicht dazwischen gehen, ich hatte dieses Kind da vorne drin. Und die andere Halterin griff dann dazwischen, dann hat er sie auch noch in den Finger getackert aus lauter Und dann ich sag, oh Gott, ich habe den Hund dann irgendwie wieder ins Auto tausendmal entschuldigt und Daten hinterlassen und was man dann halt so macht und die musste dann zu Tierarzt. Ich konnte aber nicht mit, ich hatte dieses Baby und den Hund und bin dann nach Hause und bin heulend nach Hause und ich habe gedacht, okay, was mache ich? Ja. Gebe ich den ab? Schläfer ich den ein? Abgeben ist Quatsch, weil der ist ja anderswo dann genauso wie bei mir, ja? Wer weiß, was dann mit dem passiert? Und habe gedacht, okay, es hilft nichts, du musst jetzt Hilfe suchen.
Ja.
Und dann bin ich damals an eine Trainerin geraten, die sich das angeguckt hat, wie ich mit dem Hund umgehe. Und die sagte dann zu mir, du, es ist doch eigentlich kein Wunder, dass dein Hund andere Hunde so scheiße findet. Weil jedes Mal, wenn dein Hund einen anderen Hund schief anguckt, kriegt der von dir Ärger. Ja, du schmeißt dich auf den, du schippst ihm Wasser ins Gesicht und sowas. Es ist doch kein Wunder, dass der andere Hunde hasst. Und dann dachte ich mir, könnte sie recht haben. Und dann haben wir angefangen, also noch nicht so sophisticated wie heute, sondern ganz schlicht, da kommt ein anderer Hund, meiner guckt kurz hin, ist noch nicht komplett aus dem Hemd und kriegt eine Tube Leberwurst vorne rein. Heute, ja, würdest du noch mal ganz, ganz anders anfangen.
Andere Zeiten,
vorbereitende Übungen machen und die Belohnung genau überlegen und das Timing anschauen. Aber wir haben da was nichts anderes gemacht, als wir gucken an einen hohen Tube vorne rein. Und das hat so gut funktioniert, dass mein Hund tatsächlich irgendwann auf dem Hundeplatz mitarbeiten konnte, so in so Leinenrambo-Stunden, dass ich mit ihm an diesen Hunden, die ihn dann angebellt haben oder sowas, hin und her gehen konnte, dass die anderen üben konnten. Das hat alles funktioniert. Der hat dann auch neue Freunde gefunden, wenn man sie auf eine bestimmte Art und Weise vorgestellt hat. Der kam dann auch mit anderen Hunden klar. Was nie funktioniert hat, bis zum Schluss, war dieses, wenn ich auf eine Häuserecke oder sowas zuging und dann kam plötzlich ein anderer Hund ums Eck. Da war sofort dieses alte Verhalten nur, aber wir hatten nie wieder einen Beißvorfall. Also das ist nicht mehr vorgekommen. Und der Hund war auch sonst, der war halt auf 180, der hatte wirklich elektrische Leitungen, der hatte keine Venen oder sowas, sondern der war wirklich durchgeknallt, das muss man ehrlich sagen. Aber wir haben das wirklich dann so in den Griff gekriegt, dass ich jetzt mit ihm normal wieder rausgehen konnte. Mit anderen war es schwieriger, weil das Handling halt und überhaupt und so, aber mit mir hat das gut funktioniert. Und das war für mich so eine Lehre, da bin ich dann auch nie wieder zurück in anderes Training rein. Also das war so.
Ich will das wirklich verstehen.
Mhm.
Warum glaubst du, haben die Sachen, die du davor gemacht hast, immer nur zu so einem kurzen Moment geführt, wo er das Verhalten geändert hat? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das, was der Hund dann erlebt, für den Hund nicht schön ist, müsste er doch eigentlich alles daran setzen, nicht mehr in diese Situation zu kommen, damit es unschön wird.
Ja, aber ich bringe ihn ja immer wieder in diese Situation. Ja, wir gehen ja spazieren. Das sind ja andere Hunde. Und die Sache ist, selbst wenn ich das Verhalten vorübergehend unterdrücke, ja, sind ja die Emotionen, die dahinter stehen. Diese Angst, Aggression, extreme Aufregung und sowas, das ist ja immer noch da. Das geht ja nicht weg, weil er von mir einen Schuss Wasser ins Gesicht kriegt. Das heißt, da kommt ein anderer Hund uns entgegen. Mein Hund ist die ganze Zeit so, oh, das ist ein anderer Hund, das ist ein anderer Hund. Und ich stehe die ganze Zeit neben und sage, wehe, 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 das ist jetzt noch in Ordnung, aber wehe. Dadurch entspanne ich ja keine Situation. Deswegen wird das Verhalten immer und immer wieder gezeigt und im Zweifel auch immer heftiger, weil halt der Hund versucht, die anderen Hunde auf Abstand zu halten, weil er ja weiß, die anderen Hunde kommen näher und irgendwann kriege ich richtig, richtig, richtig Ärger. Also muss der Hund da hinten weg. Und wenn er halt sich halt in die Leine schmeißt und bellt und tut und macht, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die andere, die mir da entgegenkommt, mit ihrem Hund einen größeren Bogen macht, viel, viel größer. Und das lernt ein Hund natürlich. Ja. Das heißt, die Aufregung ist da. Der andere Hund kommt mir entgegen. Und mein Hund weiß, boah, gleich kriege ich Ärger, gleich kriege ich Ärger. Und natürlich explodiert der dann irgendwann. Mhm. Weil halt die Emotionen immer noch da sind. Die unterdrücke ich nicht, indem ich ein Verhalten unterdrücke. Und deswegen platzt das immer wieder.
Und wenn ich jetzt dem dann die Leberwursttube gebe, dann ist ja aber die Emotion auch nicht weg.
Richtig. Deswegen sag ich mal, es ist eigentlich erstaunlich, dass das damals so gut funktioniert hat. Heute würden wir nochmal ganz anders ansetzen. Zum Beispiel würde ich heute, also ich habe ihn damals so an der Leberwursttube an anderen Hunden vorbeigeführt. Das war eigentlich mehr ein Ablenken als wirklich ein gezieltes Training. Hat geklappt, bin ich froh drüber, war ein toller Super. Einstieg. Ja. Heute würde ich zum Beispiel gezielt hingehen und dem Hund als erstes beibringen, ein Signal für, wir drehen um und wir gehen ein Stückchen weiter weg. Also einfach so, komm, wir gehen. Das ist das Erste, was bei mir auf dem Hundeplatz bei leinenaggressiven Hunden geübt wird. Komm, wir gehen. Wir drehen um, wir gehen weg. Mhm. Zweitens, ich nehme einen anderen Hund dazu in einer Entfernung, wo mein Hund den wahrnimmt. Er darf auch gerne was aufgeregt sein und erstmal gucken, ich weiß nicht so, aber er kann doch ruhig bleiben. Und in dem Moment, in dem mein Hund den anderen anschaut, also das Gegenteil von ablenken, er schaut den anderen an und dafür wird er belohnt. Zum Beispiel mit Futter. Weil Futter ist in dem Moment ein ganz guter Indikator. Kann er das noch ruhig nehmen, das festfressen? Kann er das aus der Hand nehmen, ohne mir die halbe Hand abzureißen? Dann ist er relativ ruhig. Wenn ich dann schon merke, es wird hektischer, ja, oder er kann es vielleicht schon gar nicht mehr nehmen, dann weiß ich, oh, gleich explodiert er, da sind wir zu nah dran. Und in der Entfernung belohne ich meinen Hund für ruhiges Verhalten einem anderen Hund gegenüber. Und dann gehe ich näher ran. Und dann kommt dann immer irgendwann der Punkt, wo ich merke, der Hund macht so. Und dann sage ich ihm, okay, komm, wir drehen um, wir gehen weg. Damit mein Hund das erstmal wieder lernt. Er kommt aus der Situation raus, indem er halt deeskalierendes Verhalten zeigt, indem er weggeht. Und man sieht den Riesenunterschied in der Körpersprache. Ich gehe auf den anderen Hund zu, mein Hund denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt? Und wenn ich dann sage, komm, wir drehen um, dann drehen wir um und man sieht im Weggehen, dann schaut auf der Hund immer so ein, zweimal über die Schulter, kommt der andere auch nicht hinterher. Und dann siehst du, wie sich die Körpersprache verändert. Die wird lockerer, die Route geht wieder lockerer. Und merkt richtig, der Hund macht so, oh. Und dieses Weggehen ist genauso eine Belohnung für gutes Verhalten wie vorher das Futter. Sogar noch funktionaler. Und dann lernt der Hund, okay, das ist ein anderer Hund. Ich muss nicht sofort hin. Ich muss da jetzt nichts klären oder sowas. Ich kann den erstmal beobachten. Dabei passiert was Gutes. Der Hund wird also ruhiger. Im besten Fall findet er das Futter auch noch toll. Ist die Stimmung gleich besser. Und er weiß, er kann jeden Moment, wenn es ihm zu viel wird, mir auch sagen, wir drehen um und wir gehen weg. Anfangs mache ich das oft, damit mein Hund überhaupt wieder lernt, ja, wir können umdrehen. Und irgendwann merkt man dann, ich gehe auf einen anderen Hund zu, mein Hund wird ein bisschen langsamer. Oder guckt mich schon an und sagt, ich weiß nicht, ist mir zu viel jetzt. Und dann reagiere ich darauf. Und mein Hund lernt, ich muss den anderen nicht verhauen, damit der weggeht, sondern ich kann einfach sagen, mir ist die Situation zu viel, hilf mir. Können wir da rausgehen? Und das Schöne ist, dass Hunde, wenn sie so freiwillig mitarbeiten und sie fühlen sich dabei so besser und besser gelaunt, dann ändert sich ja die Emotion und mit der Emotion ändert sich auch ihr Verhalten. Und dann kommen wir sehr schnell dazu, dass wir an anderen Hunden zumindest schon mal so im Alltag wieder vorbeigehen können. Und wenn das klappt, dann steigt man irgendwann so ins fortgeschrittene Training ein. Also wir haben bei uns zum Beispiel am Hundeplatz immer so eine Begegnungszone. Das ist so ein Stück Zaun. Das ist recht engmaschig. Da kommt man mit dem Kopf so nicht durch. Da kommt man im besten Fall auch mit der Schnauze nicht durch. Das ist so ein Maschendrahtzaun. Und da fangen wir dann tatsächlich an mit Direktbegegnungen. Das heißt, ein Hund ist auf der einen Seite des Zauns, ein Hund ist auf der anderen Seite des Zauns. Und dann haben wir die an der längeren Leine und dann lassen wir die machen. Und alles, was freundliches, nettes Verhalten ist oder, sag mal, nicht aggressives Verhalten, wird gelobt. Und wenn ich schon merke, der Hund hält an, dann ziehe ich den da nicht näher ran, sondern dann lasse ich ihn anhalten. Sag, das ist gut, was du machst. Und dann gibt es immer so diesen kritischen Punkt, wenn sich so zwei Hunde auf einmal so Nase an Nase am Zaun gegenüberstehen. Und da sage ich immer, loben, 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 loben. So, dass die Hunde sich im besten Fall sogar nochmal kurz umdrehen, so zum Halter. Und dann kann man die wieder auseinanderholen. Und dann ist einfach nichts passiert. Und die Hunde lernen, okay, da passiert nichts. Und die wissen auch, da ist ein Zaun dazwischen. Der andere kann mich nicht verhauen. Wenn ich weggehe, dann kann der nicht hinterherkommen. Und auf diese Art und Weise merkt man manchmal am Zaun, dass sich irgendwann so die Spannung löst und zwei Hunde dann so anfangen, so voreinander hin und her zu hüpfen. Und dann denkt man, okay, die kommen ja miteinander klar. Und das ist so ein Moment, wo man sagt, ja, kann man die vielleicht auch so miteinander laufen lassen. Vielleicht anfangs noch durch Maulkorb gesichert, je nachdem. Und so werden Hunde halt zueinander geführt. Ganz im Gegensatz zu manchen Raufergruppen, die ich manchmal so sehe, wo du halt ne alle Hunde hier Beißkorb, am besten noch zwei drauf und dann gib ihm, die machen das irgendwie unter sich aus. Nee, weil da lernen sie halt dann wieder nur, andere Hunde sind doof und das will ich ja eigentlich nicht. Sondern sollen ja lernen, sich freundlich anzunähern. Vielleicht sogar mit einem guten Gefühl. Vielleicht so ein bisschen so, ich weiß nicht, was passiert. Aber ist ja nicht schlimm, ich kann ja jederzeit weggehen. Und dann lernen die Hunde wirklich wieder, sich mit anderen Hunden zu beschäftigen, die zu beobachten, mit denen wieder klarzukommen und sowas. Und zwar ohne, dass da so eine Anspannung dahinter steht.
Und die lernen halt einfach selbstwirksam zu sein, ne? So, und wieder eine andere Lösung zu haben, wie du eben gesagt hast, außer den anderen zu verprügeln, sondern ey, ich kann auch einfach umdrehen, kann mich der Situation entziehen. Mein Mensch zwingt mich nicht, da weiter ranzugehen und...
Genau. Verstehe ich. Das ist ja das, was wir im Alltag eigentlich wollen. Die soll ja halt eine gute Entscheidung treffen. Das fängt im Alltag schon an, muss man sagen, beim Spazierengehen. Ich erlebe das, also wenn ich draußen laufen gehe, erlebe ich das total häufig, dass vor mir zum Beispiel jemand mit Hund und ich komme aus größerer Entfernung angelaufen und finde es manchmal schon komisch, dass sich die Leute zwischendurch nicht mal kurz umdrehen, um zu gucken, ob von hinten was kommt. Und ich mache mich natürlich dann immer rechtzeitig bemerkbar und sowas. Aber wenn da jemand mit Hund an der Leine geht, dann ist es häufig so, dass der Hund mich schon ziemlich frühzeitig bemerkt und kurz stehen bleibt und schaut, wer kommt denn von da hinten? Und ich weiß nicht, wie viel unzählige Male ich dann schon gesehen habe, dass das dem Menschen nicht mal auffällt oder es ist ihnen egal. Das heißt, die gehen ihren Stiefel, der Hund bleibt stehen und guckt und kriegt dann gleich einen Ruck mit. Wo ich mir denke, ey Freunde, bleibt doch mal stehen. Euer Hund kommuniziert gerade, ja? Der sagt, da hinten ist was, guckt doch mal. Und wenn ich das natürlich jedes Mal mache, da kommt jemand gelaufen und mein Hund kriegt einen Ruck, dann findet er das natürlich ziemlich blöde, wenn da von hinten jemand gelaufen kommt. Und dann ist der zum Beispiel so Leuten, Joggern gegenüber oder so, dann vielleicht mal irgendwann mal nicht mehr freundlich und aufmerksam gesinnt. Sondern es wäre viel schöner, wenn wir hingehen und unsere Hunde beobachten und auf ihre Körpersprache und das, was sie uns zeigen, einfach mal eingehen. Na, also zu sagen, oh, du bleibst stehen, was ist denn da hinten? Ah, da kommt ein Jogger. Sollen wir den Moment vorbeilassen oder wollen wir ein Stückchen zur Seite gehen? Oder kannst du dich im Moment hinsetzen und wir lassen den vorbei oder sowas? Na, man kann ja darauf eingehen. Na, anstatt einfach zu sagen, du hast jetzt meinen Stiefel zu gehen und wir gehen jetzt hier und es ist dein Privileg, mit mir hier zu gehen. Und wenn du nicht mitgehst, dann kriegst du jetzt einen Ruck und sowas, weil du hast ja nicht aufgepasst, wie schnell ich bin. Und ich denke, nee, nee, geht doch mal mit dem Hund raus.
Warum?
Und nicht einfach so für euch.
Erlebe ich auch alles, wenn ich draußen bin. Sehe ich, glaube ich, bei jedem Mal, wenn ich draußen bin, sehe ich das mindestens einmal, mindestens, tendenziell eher öfters. Warum können wir das nicht, was du gerade sagst?
Oh, ich glaube, das hat mehrere Gründe. Zum einen glaube ich, dass es wirklich immer noch viele Menschen gibt, die die Körpersprache ihrer Hunde nicht lesen können oder nicht darauf achten. Ich finde, das also wirklich so ein wichtiger Punkt, dass wenn man mit einem Tier zusammenlebt, dass man beobachtet, wenn der so ist, wenn er das zeigt, was passiert als nächstes? Wenn er das zeigt, was passiert als nächstes? Und das Zweite, was dazu kommt, ist, dass einem ja manchmal immer noch so erzählt wird, ich bin hier der Rudelführer und ich muss vorangehen und der Hund hat sich mir immer anzupassen. Also der hat quasi keine eigenen Bedürfnisse zu haben, sondern der muss sich mir anpassen. Und wenn ich gehe, dann hat der so schnell zu gehen wie ich und nicht ein bisschen schneller und ein bisschen langsamer. Es gibt ja sogar manche Leute, die verbieten, ihren Hund irgendwo zu schnüffeln oder mal irgendwas zu markieren oder sowas, ja. Und das finde ich übrigens auch noch so ein sehr, sehr interessantes Phänomen. Ich hatte das nämlich tatsächlich bei mir auf dem Hundeplatz. Das war ein Pärchen mit einem Berner Sennenhund. Und die sagen, der zieht immer so an der Leine. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, schauen wir uns mal an. Und dann sind wir rausgegangen. Und dann war es so, dass der Hund an der Leine zog wie blöde. Und beim Berner Sennen ist das sehr, sehr unangenehm. bis zu einer Schnüffelstelle. Und dann ging die an der Schnüffelstelle vorbei und dann haben die den Hund aber nicht schnüffeln lassen, sondern die haben den weitergezogen. Weil die wollten halt ihr Ding spazieren gehen. Dann ist der Hund wieder vorgerannt bis zur nächsten Schnüffelstelle. Ja. Und ich sage, ich glaube, das Problem kriegen wir ziemlich schnell in den Griff. Ich sage, lasst euren Hund doch mal schnüffeln. Mhm. Ich sage, der zieht immer bis zu einer Schnüffelstelle und der zieht, damit er schnell da ist und die Zeit hat zum Schnüffeln, bis ihr den wieder weiterzieht. Und dann sagt der Herrchen,
weil er halt
so,
nur die 3 Meter der Leine hat. Ja.
Richtig. Ja. Das ist die Zeit, die er zum Schnüffeln hat. Mhm. Und ich sage, was ist denn, wenn ihr den einfach schnüffeln lasst? Und dann sagt Herrchen, dann stehe ich hier ewig. Ich sage, was ist denn ewig? Lass uns das doch einfach mal stoppen. Und dann standen wir tatsächlich 43 Sekunden an dieser Stelle. Und der Hund hat geschnuppert. Und dann hörte der auf zu schnuppern. Dann ging der weiter. Ich sage, guck mal, der geht auch von alleine weiter, ohne dass du ihn zerren musst. Und dann sind wir ein Stückchen weitergegangen. Und ich sage, pass mal auf. Ich sage, weißt du, was passiert, wenn du den jetzt schnüffeln lässt? Ich sage, am Anfang dauert das vielleicht noch so lang, vielleicht sogar noch länger. Aber wenn er irgendwann weiß, er kann alles abschnuppern, was er will, dann wird die einzelne Stelle nicht mehr ganz so wichtig. Und dann könnte es sogar sein, dass er nicht mehr ganz so lange und so intensiv schnuppert. Und genau das ist passiert. Also der hat tatsächlich auf Dauer dann, ist er hingegangen, hat mal kurz geschnuffert, auf der einen Stelle länger, an der anderen Stelle kürzer. Aber man konnte halt mit ihm spazieren gehen und der hat nicht mehr das Gefühl gehabt, er müsste jetzt ziehen. Das war eigentlich ein ganz gemütlicher Hund. Aber das war halt sein Bedürfnis.
Aber auch ein witziges Phänomen, so, ne? selbst wenn er jedes Mal 43 Sekunden schnuppern würde oder eine Minute, ich meine, ja. Why not? So, und das ist ja auch sein Spaziergang. Also ist ja im Prinzip richtig. Banane. So, Hauptsache, der ist danach happy, konnte irgendwie das machen, was er wollte und dann sind doch eigentlich alle glücklich. So, sollte man meinen. Ist ja nicht so, ja. Ne? Aber
ja. Man muss natürlich auch sehen, natürlich das Bedürfnis des Menschen in dem Moment genauso. Also Herrchen sagte zum Beispiel, ja, aber ich habe jetzt morgens zum Beispiel nicht so viel Zeit, ich muss gleich zur Arbeit. Ja. Ist ja kein Thema. Ich sage, dein Hund muss ja nicht ständig und überall schnüffeln, wenn du sagst, wir haben es eilig. Dann kannst du ein Weitersignal aufbauen und dann, wenn es dann morgens zu lang wird, entweder drehst du um und gehst nach Hause. Dann ist auf dem Rückweg das Schnüffeln nicht mehr ganz so intensiv, weil dann hat er ja schon alles abgeschnüffelt. Oder du sagst halt 2-3 Mal weiter und dann seid ihr wieder daheim. Ich sag mal, das ist ja kein Thema. Aber grundsätzlich kann ich den Hund ja schnüffeln lassen, wenn er das Bedürfnis hat. Warum auch nicht? Schenke ich mir ja nichts.
Warum, das frage ich mich ganz oft, warum haben wir diese Diskrepanz auf der einen Seite, und das glaube ich jedem, sagt man ja, ey, das ist mein bester Freund, das ist mein Buddy, mit dem mache ich alles. Und wir machen ja auch augenscheinlich alles für die und richten unser ganzes Leben irgendwie darauf ein, dass es für die cool ist. Und auf der anderen Seite passieren dann aber genau solche Sachen, wo wir so ein bisschen drüber bügeln, obwohl wir da eigentlich so mit ganz kleinen Sachen ja diese Freundschaft unterstreichen könnten. So, weißt du, was ich meine von der Frage her so?
Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wenn ich da so drüber nachdenke, fällt mir auf Anhieb ein, dass da, glaube ich, so Glaubenssätze clashen. Also zum einen der Hund, der halt da ist, mit dem wir kuscheln und den wir gern haben und sowas. Und auf der anderen Seite halt dieser Glaubenssatz, ich muss jetzt aber der Boss sein und ich muss mich durchsetzen und das darf ich dem nicht durchgehen lassen. Und der muss mich ja als Rudelführer ansehen oder solche Sachen. Und das clasht ja so ein bisschen, ne? Weil Freundschaft und ich Alpha, du nix. Mhm. Das geht ja nicht so gut überein. Und deswegen glaube ich, dass es halt, also es ist so meine Idee, ob das jetzt stimmt, weiß ich auch nicht. Na, aber dass man halt in der einen Situation halt den Hund total knuddelt und mit dem spielt und macht. Und wenn er dann gleich an der Leine zieht, aus welchen Gründen auch immer, dann wird dann kräftig geruckt und man tut ihm ja damit ja auch weh. So ist ja nicht. Deswegen, ich glaube, dass da halt einfach diverse Glaubenssätze, verschiedene so miteinander spielen. Was denkst du denn, warum das so ist?
Ja, ich habe da schon oft drüber nachgedacht und wenn ich Seminare gebe, ich gebe ja meistens Agility-Seminare, daher komme ich ja, und dann sage ich immer zu denen, ich sage, stellt euch mal vor, das wäre jetzt eure beste Freundin. Und jetzt gehst du mit deiner besten Freundin in irgendeine Sporthalle und deine beste Freundin hat vielleicht eh schon nicht so viel Bock wie du. Die kommt aber mit, weil sie dich mag und weil sie irgendwie weiß, okay, ey, dann mache ich die glücklich und wir haben dann eine gute Zeit. Und danach gehen wir auch gemeinsam was essen und das finde ich ganz cool und dann passt es für alle wieder. Und jetzt kommt die in diese Sporthalle und macht das primär nur für dich. Und die ersten 3 Sätze, die dann von dir hört, ist, du machst das schlecht, das kannst du nicht und das kannst du auch nicht. Immer wenn wir das machen, passiert sofort irgendwas bei den Menschen, sehe ich sofort. Immer was Emotionales, ist nicht gewollt. Ich will nicht, dass jemand dann traurig ist oder so. Aber in dem Kontext wird es uns immer sofort klar, dass wir mit unserer besten Freundin oder mit unserem besten Freund niemals so umgehen würden, sondern wenn mein bester Kumpel mit mir Squash spielen geht und ich weiß, dass der das nur mir zuliebe macht, dann mache ich ja alles dafür, dass der sich da irgendwie gut fühlt, damit er nochmal mit mir dahin geht und irgendwann hoffentlich auch so viel Spaß daran hat, dass er mich anruft und sagt, Digga, ich habe einen Court gemietet, wir können da wieder hingehen. Und dann bin ich eigentlich bei dem Gedanken, wo du bist. Ich glaube wirklich, dass es dann, und das höre ich dann auch von vielen Kunden und Kundinnen, ja, aber ich muss das jetzt ja durchsetzen und ich habe gesagt, der soll das machen, jetzt muss der das machen. Und wo ich so sage, ja, warte mal, erstmal muss der ja gar nichts machen. Erstmal müsst ihr hier ja Spaß haben, weil das ist ja eure Freizeit. Wenn ihr hier keinen Spaß mehr habt, dann brauchen wir das gar nicht mehr machen, weil dann können wir einfach arbeiten gehen oder irgendwas anderes, wo wir uns eh schon aufregen, aber Freizeit muss eine gute Zeit sein. Und dann fangen wir an, genau das zu erarbeiten. So, ne, woher kommt das? Warum glaubst du, dass der das machen muss? Also ändere das mal. Du würdest dir wünschen, dass er das macht. Und den Wunsch verstehe ich. Kann das voll nachvollziehen. Aber jetzt hast du zwei Möglichkeiten, da hinzukommen. Der macht das gleich, weil der so viel Angst davor hat, was passiert, wenn er das nicht macht. Und dann können wir uns morgen angucken, mit welcher Haltung der morgen in diese Halle hier reinkommt. Oder wir müssen halt ein bisschen mehr Zeit investieren und uns erstmal von der Sache lösen und dafür sorgen, dass der Spaß daran hat, mit dir gemeinsam etwas zu machen, damit der dann irgendwann die Sache an sich lernen kann. Und dann bin ich da, wo du eben warst. So bei diesen Glaubenssätzen, bei dem, was irgendwie in meinem Kopf ist. Und ich erlebe total häufig, dass die Leute dann sagen, boah, Jan, ich wollte das gar nicht. Ich will nicht so sein. Ich will nicht, ich will den gar nicht ankacken, weil der, weiß ich nicht, in den Tunnel gelaufen ist. Oder das passiert dann einfach so. Dann sag ich, ja, ja, alles gut so, ne? Sei mal nicht so streng, passiert mir auch. Das ist ja normal, das ist ein bisschen menschlich. Aber ist doch schon mal cool, wenn es uns bewusst wird und wir irgendwie dann das zumindest uns vornehmen zu verändern.
Ja, finde ich total spannend. Jetzt ist es natürlich so, dass Agility ist ja für viele eher so, ja, wie du schon sagtest, es ist Freizeit, es ist nice to have, wir haben Spaß zusammen oder sowas. Und ich glaube, könnt ihr mir gut vorstellen, dass du da halt diese Glaubenssätze, das muss jetzt aber und der Hund hat zu, relativ schnell aufgebrochen bekommst, so wie du das eben sagtest, ja, ne? So total nach dem Motto, schnell. Du hast dir das jetzt hier ausgesucht, dein Hund will vielleicht gar nicht und wir möchten aber jetzt dafür sorgen, dass er auch will,
ja,
dass er es gut findet. Bei so Alltagsgehorsamssachen wie Leinführigkeit, andere Leute bedrohen, andere Hunde zerfetzen, die Katze jagen, ist es natürlich nicht unbedingt nice to have, ne? Sondern da ist es schon so, Sachen, wir möchten aber trotzdem bitte durch den Alltag kommen. Mhm. Und da das aufzubrechen, dieses, ja Moment, dein Hund hat Grund für sein Verhalten, da stecken Emotionen dahinter, die gehen halt nicht einfach weg, nur weil du denen halt den Himmel auf den Kopf fallen lässt, sondern das wäre schon schön, wenn wir die Emotionen verändern können, damit sich das Verhalten verändert. Na, also das ist so, gerade insbesondere bei Aggressionsverhalten, da steckt ja häufig so viel dahinter. Also zu einem so die Genetik, das finde ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist etwas, was ich mittlerweile wirklich bedenklich finde, gerade im Gebrauchshundebereich. Da, wo es darum geht, dass wir halt Hunde züchten, die wirklich dazu gemacht sind, von 0 auf 100 innerhalb von 3 Sekunden zu sein, die Spaß daran haben, halt irgendwo reinzupacken, was ja erstmal nichts Schlimmes ist, ja. Aber in Verbindung mit einem dünnen Nervenkostüm und einem extrem hohen Erregungsniveau ist der Ärger eigentlich fast vorprogrammiert. Es gibt auch die anderen. Also ich muss es immer wieder sagen, ich habe bei mir gerade einen X-Herder, ich glaube, ich habe es auch während des Vortrags erzählt, X-Herder auf dem Hundeplatz, der ist jetzt gerade im Moment nicht da, weil er verletzt ist, leider. Und ich wünsche mir, dass der ganz bald wieder da ist, weil der nämlich wirklich toll ist. Also der ist wirklich super. Und die hatten vorher auch schon einen und der war auch spitze. Also es gibt sie, diese. Mhm. Aber die wären halt für diese Art Sport nicht geeignet, weil die zu nett sind, zu wenig Erregungsniveau haben. Mhm. Und da denke ich mir immer so, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, halt Hunde so zu züchten, dass sie halt im Alltag gar nicht so gut klarkommen, aber auf dem Hundeplatz schon. Ja, also da richtig zupacken und machen und so, ja. Das ist auch Spaß durchaus für die, je nachdem, was machst, wenn die da irgendwo hinfliegen und irgendwo reinbeißen können und so. Aber wenn halt das Erregungsniveau so hoch ist, dass eben gewisses Aggressionspotenzial im Alltag da ist, dann macht es das schwierig. Also ich kenne Hunde, die super nett erzogen worden sind, die aber so ein hohes Erregungsniveau mitbringen, dass sie dazu tendieren, den Menschen in den Arm zu fassen. Ja, das macht halt Aua, das macht Verletzungen, das ist nicht schön. Und wenn ich dann aber hingehe und versuche, das Verhalten zu hemmen und zu unterdrücken, dann ist bei einem Hund, der so ein hohes Erregungsniveau hat, super schnell Frust da. Und Frust sorgt für Unruhe, Frust sorgt für Aggression und das macht das Verhalten häufig schlimmer. Aber jetzt stell dir vor, du hast einen Hund mit sehr hohem Erregungsniveau, mit einem geringen Frustpotenzial. Du versuchst, den zu hemmen. Das heißt, du bedrohst ihn. Ja, am Anfang vielleicht, indem ich mich bedrohlich ihm hinbeuge, vielleicht indem ich ihn dann irgendwann auf den Boden drücke, vielleicht, es gibt ja tausend Möglichkeiten, zu versuchen, so ein Verhalten zu hemmen, indem ich ihn dann auf den Rücken schmeiße und festhalte oder sowas. Und der Hund empfindet mich in dem Moment als Bedrohung. Und wenn ich einen Hund habe mit einem, wie gesagt, hohen Erregungsniveau, gering Frustpotenzial und dann fange ich an, den zu bedrohen, dann habe ich den ganz schnell am Hals hängen. Und das ist so eine Karriere, die erlebe ich immer und immer wieder. Es tut mir dann so leid. Ein Hund, der eh schon nicht so einfach ist, der dann aber tatsächlich durch das Verhalten des Menschen dazu gebracht wird, gegen Menschen aggressiv, wirklich aggressiv zu reagieren, aus einer Bedrohungslage heraus. Nicht, weil aus Erregungsniveau und ich muss irgendwo reinfassen, weil das kriegt man oft noch gut in den Griff. Aber wenn er das Gefühl hat, sich von Menschen bedroht zu fühlen, und dann halt nach vorne zu gehen, um eine Bedrohung abzuwehren, dann habe ich tatsächlich irgendwann ein richtiges Problem. Also das sind so die Sachen.
Kann man eine Grenze setzen, ohne zu bedrohen?
Ja, klar. Was ist denn, ich frage dich mal, was ist der Sinn vom Grenzen setzen?
Die der Mensch dem Hund setzt? Naja, also ich gebe mit dem Setzen meiner Grenzen den Spielraum vor, in dem wir uns gemeinsam bewegen können, weil ich die Menschenwelt nun mal besser einschätzen kann als er mit all seinen Gefahren und allem, was dem Ganzen halt dazu trägt. Deswegen muss ich halt Grenzen setzen, damit der Hund ein Spielfeld hat, auf dem er sich bewegen kann. Also letzten Endes würde ich sagen, Grenze setzen dient der Sicherheit des Hundes oder eines dritten Lebewesens.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Aber die Frage ist eben, warum setzt du eine bestimmte Grenze? Das heißt, wenn der Hund
irgendjemand dann gefährlich wird.
Ja, aber was willst du beim Hund damit erreichen?
Dass er das Verhalten, was er gerade zeigt, nicht mehr zeigt, damit es nicht gefährlich ist.
Genau, richtig. Und das ist ja eigentlich der Grund, warum ich zum Beispiel auch, warum ich einen Hund hemmen will. Ich will nicht, dass er dieses Verhalten nicht mehr zeigt. So, und dann kann ich hemmen mit Gefahren, die damit vielleicht einhergehen, weil der Hund sich vielleicht bedroht fühlt. Es gibt ja mittlerweile auch Studien, die das sagen. Wenn ich Trainingsmethoden anwende, die dafür sorgen, dass der Hund sich bedroht fühlt, dann gibt es halt eine Korrelation damit, dass das Verhalten, das aggressive Verhalten gegenüber Menschen steigt. Also das eine Korrelation. Kausalität muss man nochmal weiter forschen und sowas, aber es gibt etwas, mittlerweile sagt man auch robust evidence, also robuste Beweislage dafür, dass das dem so ist. Wie immer, muss man weiter forschen, man weiß nicht, aber das gibt es ja. Und jetzt habe ich gerade den Grenzen setzen. Deswegen kann man gucken, ob ich jetzt Grenzen setze über Hemmen, ob das so sinnvoll ist. Da kann man dann drüber streiten, weil es halt eine Gefahrenlage dabei durchaus auch gibt. Das heißt nicht, dass jeder Hund, den ich hemme, gleich mir gegenüber super aggressiv wird. Da müssen halt schon ein paar Sachen zusammenkommen. Das ist nicht so. Aber der Hund fühlt sich halt nicht gut dabei und damit kann ich mir durchaus Zusatzprobleme mit einkaufen. Nehmen wir das mal jetzt erstmal einfach so hin.
Ja.
Weil es ging jetzt darum, ob ich es nicht auch anders machen kann. Und ich sage, ja, ich kann anders dafür sorgen, dass der Hund dieses Verhalten nicht mehr zeigt. Das kann ich. Und ich gehe da wirklich immer wie so eine Art Checkliste durch. Erstmal schaue ich mir den Hund an. Ist der überhaupt gesund? Hat der körperliche Probleme? Hat der psychische Probleme in irgendeiner Form? Wie viel ruht der denn überhaupt? Wie ist denn sein Erregungsniveau? Wie viel kann der über Tag überhaupt schlafen? Oder wird der morgens ins Büro geschlürft und danach geht's auf den Hundeplatz und abends dann noch in den Wildwald hinein oder sowas, ja, um den Hund auszulasten in irgendeiner Form und dem Menschen dann auch gleich noch mit? Hat der Schmerzen? Und das ist etwas, gerade wenn es um aggressives Verhalten geht, da spielen Schmerzen super oft eine Rolle. Super oft. Und manche aversiven Methoden verursachen ja sogar Schmerzen beim Hund. Also auch ein Leinenruck oder sowas kann ja dafür sorgen, dass sich hier die Halswirbelsäule, dass sich da mal was verschiebt oder sowas. Das kann wirklich Schmerzen machen. Und dann schaue ich mir erstmal an, wie läuft denn der Hund? Wie bewegt er sich? Kann der sich überhaupt normal bewegen? Im Zweifel schicke ich die Leute zu Physio, dass man da mal drauf schauen kann. Ich gucke, hat der irgendwelche Allergien? Hat der Unverträglichkeiten? Hat der Bauchschmerzen? Hat der Verdauungsprobleme? Was kriegt der zu fressen? Wie oft kriegt der am Tag zu fressen? Es gibt ja diese Hunde, einmal nachmittags, weil es halt in den Alltag reinpasst. Also es ist aber natürlich so, zum Beispiel bei mir, wenn ich nicht frühstücke und ich kriege ein spätes Mittagessen, da brauchst du mich ab eins nicht mehr ansprechen. Ja, also das ist, du bist nicht
du selbst. Das ist der Grund, warum wir um 10 aufnehmen mussten.
Ja, genau. Also ich habe auf jeden Fall schon gefrühstückt und Frühsport und alles, was damit zu tun hat. Ich bin gut gelaunt. Ja, toll. Jetzt kommt draußen gerade meine Gemüsekiste. Ich hoffe, mein Mann kriegt das mit und geht dahin und nimmt die an der Tür an. Ansonsten macht sie nämlich gleich bimmelimmelim. Egal, wir ignorieren das einfach weg. Eben. Der weiß, wo er sie hinstellen muss, wenn Kinder aufmacht. Ja, ne, also deswegen sage ich da noch manchmal, könnte schon sein, dass besser ist, wenn man den Hund mehrfach am Tag füttert, weil er dann einfach nicht so ein Loch im Magen hat und dann einfach die Nerven besser sind. Mhm. Das macht jetzt aus einem hochgefährlichen Hund kein Schoßhündchen, ja. Mhm. Das sind so Sachen, die halt mit dazu spielen. Ich schaue mir erstmal an, was trägt denn alles zu diesem aggressiven Verhalten bei? Ja, oder ist es manchmal so, dass da mehrere Hunde in einem Haushalt sind und die halten sich die ganze Zeit auf Trab und der Hund kommt überhaupt nicht zur Ruhe, dass man sagen kann, kann man vielleicht nochmal nachmittags ein Stündchen einführen, wo halt alle einfach mal ein bisschen ruhen, jeder kriegt so seinen Teil zu tun, solche Sachen. Ne? Wie gesagt, Krankheiten, Schmerzen, Wetter spielt auch durchaus eine Rolle. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der sehr dünnes Fell hat und der geht jetzt, ich meine, wir haben draußen gerade Schnee, ne? Das sind Minustemperaturen, der geht von unserer, was ich, 18 Grad warmen Wohnung, geht der raus im minus 5. Natürlich friert der, tue ich ja auch. Ich ziehe mir auch einen Mantel an. Yes. Oder im Sommer die Hunde mit dichtem Fell, weißt du, die ab 7 Grad Außentemperatur denken, danke, da will ich irgendwie schon gar nicht mehr raus. Die haben bei 30 Grad einfach ein Problem und die könnten dann reaktiver reagieren. Einfach, wenn ich vorstelle, ich stehe draußen im Wintermantel, ja, und es sind 30 Grad draußen, dann bin ich auch nicht gut drauf. Mhm. Das heißt, ich versuche diese Sachen immer erstmal zu eruieren und zu gucken, was kann ich denn so an Begleitumständen verändern, um den Hund trainingsbereiter zu machen. Ja, also das heißt, ich gehe dann wirklich hin und überlege, was gibt es an Lebensumständen alltäglichen, wo ich es dem Hund und dem Menschen damit natürlich ein bisschen leichter machen kann, dass man per se ruhiger ist. Das ist das Erste. Ne? Also alle Begleitumstände prüfen. Das Zweite, was ich mache, um Grenzen zu setzen, in Anführungszeichen, das heißt, um Verhalten zu vermindern, ist, ich sorge nach Möglichkeit vorübergehend mal dafür, dass der Hund dieses Verhalten nicht andauernd zeigen muss. Das heißt, wenn er jetzt ein Problem hat mit anderen Hunden, dann gehe ich vorübergehend mal irgendwo spazieren, wo nicht so viele sind. Mhm. Einfach mal, dann komme ich zur Ruhe, der Hund kommt mal zur Ruhe, wir können auch mal wieder Spaß miteinander haben, ohne dass wir ständig gucken müssen, kommt da jetzt der Nächste und welcher kommt jetzt schon wieder angerannt und der ist schon wieder ohne Leine und rennt in meinen Reihen von Weitem, ruft einer, der tut nichts, was nichts anderes heißt, als wenn ich den jetzt rufe, dann kommt der nicht.
Genau.
Ja? Ist doch wahr.
Ja, ist okay.
Ja, dann suche ich mir halt mal was, wo wir mal alle ein bisschen locker durch die Hose atmen können. Und dann fange ich an mit Training. Das heißt, alles ist ein bisschen ruhiger, der Hund ist ein bisschen ruhiger, der ist ein bisschen entspannter, der ist ein bisschen trainingsbereiter. Und dann fange ich an mit Training, so wie ich das vorhin halt erzählt habe. Das heißt, mein Hund sieht dann einen anderen Hund, er wird dafür belohnt. Ja, er bleibt dann ein bisschen ruhiger in dem Moment. Ich kann näher rangehen, der findet wieder neue Hundefreunde. Oder wenn es darum geht, dass der Hund mir gegenüber Aggression zeigt, das heißt, mir tendenziell in den Arm reinfasst. Also dass ich gucke, wann passiert das? Das ist häufig am Spätnachmittag. Ja, wenn der Hund sowieso überdreht ist und irgendwie nicht zur Ruhe kommt, dann kann ich zum Beispiel gucken, ist es möglich, da nochmal irgendwie eine Ruhepause einzulegen. Mhm. Dann kann ich zu überlegen, dieses Bedürfnis irgendwo reinzufassen, das ist ja einfach oft so, dass das an mir auslässt, weil ich halt gerade da bin. Und wenn ich nicht wäre, dann würde das woanders auslassen. Und dann kann man überlegen, okay, statt in meinen Arm reinzuhacken, gibt es da nicht die Möglichkeit, in eine Beißwurst reinzuhacken. Das heißt, wenn ich schon merke, mein Hund kriegt diesen stieren Blick, ne, so über Kreuz und jetzt gleich geht's los, dass ich mir dann irgendwie eine Beißwurst schnappe und sage, hier, nimm die. Und das mache ich halt immer wieder, bis mein Hund irgendwann weiß, nee, hier rein nicht, aber in die Beißwurst rein. Ne, also so dieses, dass ich das dann dem Moment umlenke und dem Hund eine andere Strategie gebe, um seine Bedürfnisse zu erfüllen. Aber ohne, dass er meinen Ärmel hackt, weil das will ich natürlich nicht, logischerweise. Na, aber wenn er immer wieder merkt, ah, hier in die Beißwurst rein, das fühlt sich gut an, das mache ich, dann kann ich die auch noch schleudern und zerren und tun und machen und vielleicht hält der Mensch auch noch ein bisschen gegen und beende dann das Spiel ruhig und langsam wieder, dass der Hund ein bisschen entspannt, also nicht einfach hier Beißwurst weg und wegstecken und der Hund steht da völlig im Regen und denkt, ja und jetzt nehme ich den Ärmel wieder, sondern erstmal wieder so ein bisschen runterfahren, dann kriege ich also einen Hund durchaus dazu, dass er sich was sucht, wo er reinknautschen darf. Und eben mein Ärmel nicht. Und dann kommt dann immer so, ja, aber der muss doch wissen, dass er das nicht darf.
Ja.
Wo ich nur sage, ja, aber warum? Es reicht doch, wenn er damit aufhört. Das ist doch der ganze Sinn der Sache. Warum sollte er jetzt wissen, dass er das nicht darf, wenn er das Verhalten noch sowieso dann nicht mehr zeigt oder nicht mehr so oft oder verringert oder was auch immer? Ja, weil wenn ich dann nämlich
hingehe, sag das nochmal, das ist ja mega spannend. Der muss nicht wissen, dass er das nicht darf, sondern.
Es reicht, wenn er es lässt.
Es reicht, wenn er es lässt.
Ja, weil dann habe ich ja mein Verhaltensziel erreicht. Und mein Hund fühlt sich nicht von mir bedroht und zeigt dem deswegen kein übersteigertes Aggressionsverhalten mir gegenüber. Das ist ja das, was halt so wichtig ist. Ja, gerade ein Hund, der nicht weiß, wohin mit sich, wo der jetzt reinfassen darf oder wo nicht, der fasst ja nicht in meinen Ärmel oder in meine Hand rein, weil er respektlos ist oder weil er mich nicht ernst nimmt. Der fasst ja da rein, weil eine Emotion dahinter steht und weil er halt in dem Moment keine andere Möglichkeit sieht. Und ich gebe ihm eine andere Möglichkeit und das Ding ist dann, ne, wenn es dieses Aggressionsverhalten aufgrund von Frust und Aufregung und sowas ist, ich muss halt immer gucken, was ist es, welche Emotion steckt dahinter, warum macht der Hund das, wie kann ich das in dem Moment gut regeln, und wenn er da halt reinfasst, weil er so super aufgeregt ist und nicht, weil er sich gegen mich wehren will, dann kann ich das halt oft gut umleiten in irgendwas anderes, wo er reinbeißt.
Ich muss leider gestehen, dass ich dir die letzten 40 Sekunden nicht mehr folgen konnte, weil ich in meinem Kopf wirklich bei diesem Satz bin, er muss nicht verstehen, warum er das nicht machen darf, er soll es halt einfach...
Er muss nicht verstehen... Er muss nicht verstehen, dass er das nicht darf.
So rum? Genau.
Genau.
Sag mal nochmal bitte.
Ja, also, es ist nicht wichtig, dass der Hund weiß, dass er etwas nicht machen darf. Es ist nur wichtig, dass er das Verhalten bleiben lässt, weil das ist ja das, was ich will. Ich will, dass der damit aufhört. Und ich habe halt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann ihm sagen, ich will das nicht, damit der Hund weiß, dass er das nicht darf. Die Frage ist, ob er das dann überhaupt weiß, dass er das nicht darf, oder ob er nicht eh nur denkt, naja, wenn ich das mache, kriege ich Ärger. Ist ein großer Unterschied.
Ja.
Ja. Oder ob er das Verhalten halt lässt, weil wir das trainiert haben. Trainiert ist, weil ich ihm ein anderes Verhalten gezeigt habe, was seinen Bedürfnissen entgegenkommt. Und so, das kannst du machen. Mich beißen nicht, aber das kannst du machen. Weil er muss nicht wissen, dass er das nicht darf.
Ich hätte mich weit aus dem Fenster gelehnt und hätte gesagt, dass ich alles schon gehört habe. Aber diesen Satz habe ich so wirklich noch nie gehört. Und der regt mich gerade so brutal zum Nachdenken an.
Das finde ich spannend, weil den sage ich tatsächlich eigentlich andauernd.
Ja, pass auf, weißt du, warum der mich so zum Nachdenken anregt? Mhm. Weil ich in einem ganz anderen Zusammenhang bei Mensch, Mensch mal den Satz gehört habe, Verstehen gibt immer nur den Trostpreis.
Das ist ja spannend. Was bedeutet das?
Ja, das weiß ich nicht. Darüber denke ich auch seit Jahren nach. Ich habe ihn für mich so interpretiert, dass du Dinge erleben musst und dann ein Gefühl dazu hast,
okay,
ohne dass du verstehen musst, warum Dinge so sind. Und habe dann für mich abgeleitet, und das leite ich jetzt aus dem ab, was du gerade gesagt hast, dass wir alles so zerdenken, auch Hundetraining so sehr zerdenken. Wir wollen so sehr, dass der versteht, wo das Problem in seinem Verhalten liegt.
Ja.
Und das, wir wissen gar nicht, ob wir es ihm sagen können, wir wissen gar nicht, was bei ihm ankommt, und im Endeffekt geht es uns nur um das, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass der das gezeigte Verhalten zu dem Moment nicht mehr zeigt, und ob der da irgendwas verstanden hat, ist eh nicht messbar.
Ja, weil, also das wäre ja so, als würden wir sagen, der Hund lernt durch Einsicht.
Ja.
Er lernt durch Einsicht, das Verhalten ist nicht gut, also lasse ich das. Aber das ist ja eigentlich keine Einsicht. Die Einsicht ist ja nur, wenn ich das mache, kriege ich Ärger. Und die Frage ist halt, ob der Hund dadurch überhaupt lernt, dass er dieses oder jenes lassen soll. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel.
Darf ich eine Frage stellen? Ja. Aber dann ist es doch das Gleiche. Ich muss fragen, weil ich es wirklich verstehen will. Ja. Aber dann ist es doch das Gleiche. Dann hat er ja auch bei dem Futter keine Einsicht, sondern versteht da nur, wenn ich das mache, dann kommt was Positives.
Ganz genau.
Okay, und der einzige Unterschied in Anführungsstrichen ist, einmal folgt etwas Negatives und einmal folgt etwas Positives. Und wir als Mensch können uns überlegen, was wir wollen, was unser Hund halt erfährt.
Ja, genau so. Und ich stelle auch tatsächlich mal in Frage, dass der Hund immer weiß, dass er etwas nicht soll, wenn er es lässt. Pass auf, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja. Das wird dann etwas klarer. Nehmen wir mal Giftködertraining. Das ist ja auch eins meiner großen Hobbys. Ich habe auch schon Bücher drüber geschrieben und sowas. Weil die Leute kommen halt oft zu mir und sagen, ja, Giftköder in der Gegend und ich möchte das nicht oder sowas. Und was mache ich jetzt? Mhm. Und die haben ja in der Regel schon versucht, dass wenn der Hund irgendwie am Boden was schnuppert oder man sieht, der nimmt jetzt gleich was ins Maul, dass sie dann sagen, nein, pfui, aus und an der Leine rucken. Logischerweise aus Sorge, ne?
Klar.
Ja, keine Frage. Es ist total gutes... Ja.
Schlimmster Moment, den man irgendwie erleben kann.
Absolut. Ja. Absolut. Und es ist ja nicht so, als wären die Hunde schon an Giftködern gestorben.
Ja.
Na? Also deswegen absolut verständlich. Aber wenn ich eine Frage, hat's das was gebracht? Dann sagen die, nein. Obwohl sie das oft machen. Gerade auf Wegen, dann liegen da Schulbrote rum. Da ist dann, weißt du, dann kommst du am nächsten Dönerstand vorbei. Da liegt dann irgendwas und so weiter. Ne? Und dann ist die ganze Zeit, nein, und lass das. Und denkt, der muss doch irgendwann verstehen, dass er das nicht darf. Und dann gibt's ja manchmal auch spezielle Trainings, die halt damit arbeiten, wenn der Hund dann irgendwo hinguckt, dass man dann ruckt und sagt, nein. Das heißt, du hast noch eine kontrollierte Bedingung dann noch mit dazu. Und dann denkt, der Hund muss doch verstehen, dass er das nicht darf. Oh, sollte man ja meinen. Und ich stelle das in Frage. Weil wenn ich dann immer sage, ja, aber was macht dein Hund denn jetzt? Ja, jetzt nimmt das heimlich. Richtig. Es gibt immer die Möglichkeiten, entweder schluckt das heimlich runter, was immer saudoof ist, weil dann sehe ich gar nicht, was er genommen hat. Oder er schluckt sehr, sehr schnell. Oder wenn es größere Brocken sind, er nimmt es ins Maul und entfernt sich von mir. Ja, das heißt, der Hund hat nie gelernt, ich darf das nicht. Sondern er hat nur gelernt, wenn die Olle neben mir steht, dann geht's nicht. Und das haben wir bei ganz, ganz vielen Sachen. Das heißt, nur weil ich den Hund für etwas strafe, heißt das noch lange nicht, dass der sich so verhält, wie ich das will.
Warte, mach du erst fertig.
Weil der Hund hat ja ein Verhaltensziel. Etwas, was sich für ihn gut anfühlt. Und wenn er auf die Art A nicht drankommt, weil ich das Verhalten in dem Moment hemme, probiert er vielleicht Möglichkeit B. Also zum Beispiel im Wald, dass man eben nicht mehr sieht, so der guckt hier rum und gleich rennt er los, weil ich fürs Hochgucken schon bestraft habe, sondern im Zweifel rennt der Hund gleich los. Weil er weiß, wenn er erst steht und guckt, gibt's Ärger. Oder mein Hund steht über der Futterschüssel und knurrt und ich sage, das ist mir egal, ich nehme die Futterschüssel gleich weg. Das geht ja gar nicht, dass du jetzt hier knurrst. Dann könnte es sein, dass der Hund halt irgendwann nicht mehr knurrt, sondern gleich zuhackt. Weil er weiß, auf diese Art und Weise behalte ich mein Futter vielleicht. Das heißt, der Hund lernt nicht unbedingt immer, das Verhalten muss ich bleiben lassen. Sondern es könnte auch sein, dass er sagt, okay, das Verhalten so kann ich nicht zeigen, auf eine andere Art und Weise geht's. Jetzt du.
Ja, jetzt hast du schon mich schon wieder abbiegen lassen, aber ja, zurück. Shit. Ich wollte gerade sagen, könnte ich nicht provokant dagegen halten, dass ich sagen könnte, meine Hemmung war nicht groß genug, oder ich habe nicht intensiv genug dafür gesorgt, dass der Hund versteht, dass er das nicht mehr machen soll und es eher dann dazu einladen könnte, massiver zu werden.
Ja, klar. Natürlich. Es gibt ja so, man kennt das oft so vom Leinenruck, diese Gewaltspirale, die es gibt. Das heißt, der Hund hängt sich als Welpe oder Junghund oder so viel zu machen in die Leine und am Anfang reicht es so ein kurzes Zuppeln. Mhm. Und der Hund so, oh! Ja, und wird dann halt ein bisschen langsamer. Aber irgendwann reicht das nicht mehr, weil halt die Umwelt spannend ist. Dann muss er hier halt doch noch länger schnüffeln oder er zieht dann doch an der Leine. Und dann fange ich irgendwann kräftiger an zu rucken, weil er hat das ja noch nicht verstanden. Jetzt ist es aber durchaus so, dass bei so Strafen auch ein Gewöhnungseffekt eintreten kann. Das heißt, irgendwann weiß der Hund, ab und zu ruppt die Olle da halt rum. Ist halt so, ich kann es eh nicht ändern.
Er hat auch schon gute Nackenmuskeln aufgebaut, er kann gut gegenarbeiten.
Ja, im Zweifel ja. Na, und dann sage ich irgendwann, ja, das geht nicht mehr. Da muss aber jetzt hier so ein Stachelhalsband dran. Na, damit das halt hier ordentlich wehtut, weil der hat das ja immer noch nicht verstanden. Und da ist man ganz schnell in so einer Gewaltspirale drin. Na, wo ich dann immer sage, ja, aber wenn dein Hund von Anfang an gelernt hätte, es gibt was Gutes, wenn du an der lockeren Leine gehst, hätte das Verhalten ja vielleicht öfters mal gezeigt. Na, also da bin ich schnell drin. Das ist immer so, am Anfang habe ich vielleicht auch noch Erfolg mit, nein, lass das liegen. Und ich ruckel dann an der Leine. Und irgendwann ist aber vielleicht irgendwas so wichtig, dass mein Hund aber trotz des Rucks halt nach vorne geht und sich eben schnell schnappt. Oder er macht es halt heimlich oder so. Also er versucht da drum herum zu kommen. Und dann bin ich natürlich schnell bereit zu eskalieren, weil es ja vorher schon mal funktioniert hat. Mhm. Ja. Aber wie schon gesagt, es tritt durchaus auch ein Gewöhnungseffekt ein, wenn ich sowas mache beim Hund. Und dann bringt die Strafe halt irgendwann nicht mehr so viel.
Jetzt glaube ich verstanden zu haben, dass du sagst, wir sollen das einfach weglassen und das einfach für den Hund angenehm machen. Mhm. Jetzt wäre meine Gegenfrage, wäre es nicht die Aufgabe eines Hundetrainers, einer Hundetrainerin, auch über Grenzen setzen, in anderer Art und Weise mit Kunden zu sprechen, um genau das, was du gerade formuliert hast, zu vermeiden, nämlich, dass genau diese Spirale nicht passiert. Und ein bisschen provokant gefragt, wenn ich einfach nur Grenzen setzen weglasse, provokant formuliert, ja, dass dann keine gute Auseinandersetzung damit möglich ist, weil wir eher dafür sorgen, dass der Mensch dann auch anders, ich nehme dein Beispiel von dem Hund, Variante A geht nicht mehr, er switcht auf Variante B, jetzt lernt der Mensch, Variante A, ich setze dem Hund eine Grenze, die für den Hund nicht unbedingt positiv ist, und jetzt lass mir die Sinnhaftigkeit kurz außer Augen, und er lernt, dass es in der Gesellschaft nicht mehr gerne gesehen wird und dass man darauf angesprochen wird und weil es einfach keinen guten Umgang mehr damit gibt, dass er dann halt Variante B nimmt und er macht es halt heimlich im Wald, in geschlossenen Räumen, also weißt, dass es aus der Sichtbarkeit verschwindet und dann aber eigentlich noch viel schlimmer wird, weil wir als Experten, Expertinnen keinen Eingriff oder keinen Einfluss mehr darauf haben.
Das heißt, also du sagst, sind halt Menschen, das gibt es ja, die der absoluten Überzeugung sind, ich muss auf diese Art und Weise meinen Hund strafen. Ja,
also ich würde noch nicht mal auf diese Art und Weise sagen, aber der halt der Meinung ist, dass man Grenzen setzen kann, ohne halt gleich gewalttätig zu sein oder den Hund zu hemmen, sondern es gibt ja durchaus die Position, dass man sagt, ich setze eine Grenze und die gehört in die Natürlichkeit und wir bedienen alle vier Felder und deswegen grenze ich mich trotzdem von Gewalt gegenüber dem Hund ab. Weißt du, was ich meine?
Ja, nicht ganz sicher, aber nur um mal sicher zu gehen. Ich finde es immer ganz gut, wenn mal sowas an ganz konkreten Beispielen ist. Sagen wir es mal so, etwas, was als nicht so wild empfunden wird, sag ich mir, ist ja oft so ein Leinenruck, oder?
Ich hätte jetzt zum Beispiel körpersprachliches Blocken gewählt.
Ah, okay, dann ja, okay,
als ein Beispiel. Weil Leinenruck finde ich halt richtig daneben, weil es einfach auf die Körperlichkeit des Hundes so massiv einwirkt, weißt du? So, aber so ein körpersprachliches Blocken wäre jetzt so eine Grenze.
Deckentraining. Deckentraining, Leinführigkeit oder
zum Beispiel, wo willst du das einsetzen? Genau, bei der Leinführigkeit bleiben wir da. Mhm. Würde ich jetzt sagen, ist so eine Grenze, wo ich nicht anders, wenn das gut gemacht ist und der Mensch eine gute Beziehung zu seinem Hund hat, das sind diese Parameter, die du vorher auch angesprochen hast, würde ich sagen, dass das eine Grenze ist, die man setzen kann, ohne dass der Hund sofort extrem gehemmt ist. Er ist sehr wahrscheinlich, wenn es gut gemacht wird, gehemmt in dem Zeigen des Verhaltens. Aber ich glaube nicht, dass er in seiner Persönlichkeit und in seinem Charakter und in seiner Beziehung zu mir dann gehemmt ist.
Okay, dann lass uns doch mal irgendwie kurz gucken, was mit dem Blocken jetzt so zusammenhängt. Zum Beispiel jetzt bei der Leinenführigkeit, dass man sagt, bis hier zu dieser Grenze soll mein Hund gehen, geht er ein Stückchen davor, drehe ich mich zu ihm und mache mich halt groß, ne, und schiebe ihn so ein Stückchen zurück quasi, so körpersprachlich. Warum macht der Hund das?
Naja, genau aus dem Grund, was du gerade gesagt hast, weil ich ihm ja den Weg blockiere und ihm körpersprachlich signalisiere, hier ist Stopp, ich möchte nicht, dass du weiter in diese Richtung gehst.
Welche Emotion?
Ich würde jetzt erstmal noch nicht so weit gehen, dass ich sage, er geht zurück, sondern er verharrt.
Er stoppt.
Er stoppt, genau. Und ja, jetzt bin ich bei dir. Die Emotion, die er hat, ist sehr wahrscheinlich, kann ich ja nur erahnen, ich kann ihn leider nicht fragen, da würde ich alles für geben auf dieser Welt, dass ich das tun könnte,
ist
wahrscheinlich, ey Mist, ich möchte gerade was machen und jemand anderes, den ich eigentlich mag, sagt mir gerade, ich kann das jetzt nicht mehr machen. Also es ist auf jeden Fall keine gute Emotion, weil ja gerade irgendetwas gestoppt wird, was der eigentlich intrinsisch gerade verfolgt.
Aber ich denke, wir sind uns doch einig, das heißt, wenn mein Hund davor geht und gerade die ersten Male, in denen ich das mache und ich drehe mich rum, dass der Hund sich erschreckt. Weil er rechnet ja nicht damit. Stell dir vor, du gehst mit mir über die Straße und ich drehe mich plötzlich zu dir.
Jetzt würde ich
der Hund weiß das ja nicht, dass das passiert.
Ich finde das brutal spannend. Vielen Dank, dass wir das gerade machen. Ich finde das richtig, richtig gut. Du machst das bei mir. Ich würde jetzt sagen, ich wäre nicht erschreckt, sondern ich wäre verwundert, weil ich mich fragen würde, was macht die Sonja denn jetzt?
Ja, also ich für meinen Teil, ich stelle mir das auch tatsächlich gerade vor. Ich würde mir mit meinem Mann, dem ich ja sehr vertraue, ich weiß genau, der will mir nichts Böses, der macht nie irgendwie was, was für mich komisch ist oder sowas. Und der würde sich vor mich stellen. Ich würde mich erstmal erschrecken. Ich würde dann wahrscheinlich denken, was ist jetzt los? Ist alles in Ordnung? Ich würde fragen, warum machst du das? Ich würde ihm dann niemals eine schlechte Absicht unterstellen. Ja. Aber ich würde mich erstmal erschrecken. Also rein reflexiv. Ja, also das ist so. Aber, und das sind wir nämlich, wenn du sagst, nee, ich wäre wahrscheinlich verwundert, aber ich wäre nicht erschrocken. Da kann man zum Beispiel eben sehen, dass wir da vielleicht einen verschiedenen Charakter haben. Vielleicht auch verschiedene Lernerfahrungen, wer weiß das. Ne? Mhm. Und das weiß ich halt beim Hund in dem Moment nicht. Ist das jetzt, wenn ich mich da umdrehe, erschreckt er sich wirklich? Oder ist der einfach nur kurz so, hä, was macht denn der Alte da jetzt so? Ne? Mhm. Das wissen wir vorher nicht. Ja, aber die Emotion beim Hund dabei, die ist ja keine gute. Ich denke, darüber sind wir uns einig. Also es ist nicht so, dass er sich drüber freut.
Auf keinen Fall. Ne? Auf keinen Fall. Er würde sich freuen, wenn er weiter das Verhalten zeigen könnte, was er ja gerade zeigen wollte.
Genau. Also er soll sich ja nicht drüber freuen. Es geht ja einfach darum, dass er dann halt in dem Moment kurz innehält. Ne? Genau. Und dann kann man natürlich sagen, ja, so dramatisch ist das ja jetzt nicht. Ne? Und ich stimme dir da total überein. Es gibt viel schlimmere Strafen für den Hund, als sich mal so, als den zu blocken. Machen würde ich es trotzdem nicht. Weil zum einen möchte ich, dass mein Hund spazieren gehen kann, eben ohne Angst zu haben, dass ich plötzlich vor ihm stehe und er irgendwie in mich reinrennt oder zurückspringen muss oder sonst irgendwas. Ich möchte, dass er sich entspannter verhält beim Spaziergang. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Ich kann es ja auch anders beibringen. Es geht ja anders. Ich kann Leinenführigkeit dem Hund beibringen, ohne zu blocken. Ich kann die Leinenführigkeit beibringen, ohne an der Leine zu rucken. Ich kann das machen mit guten Emotionen beim Hund. Nicht komplett frustfrei. Das heißt, wenn ich meinem Hund beibringe, hier, wir gehen hier zusammen und du kriegst Leckerchen, es kann ja trotzdem sein, dass er in die Leine rennt. Da gibt's von mir immer eine Vorwarnung. So nach dem Motto, wir bleiben jetzt gleich stehen und dann bleiben wir auch stehen. Und dann ist natürlich ein gewisses Frustgefühl beim Hund da. Ja, ich sage, nee, jetzt drehen wir erstmal in die andere Richtung, wir bauen das wieder auf und sowas. Aber es geht auf eine nette Weise. Ne? Es geht, ich sag mal, belohnungsbasiert, weil wenn ich stehen bleibe, ist das natürlich jetzt auch nicht toll für den Hund.
Ich jetzt zu 100% aber da ist kein Schrecken. Recht. Genau, weil ich habe ja 8 Hunde, die das ja anders gelernt haben. So.
Genau.
Also es geht. Ja,
also es funktioniert. Ja. Und da sind wir dann tatsächlich irgendwann bei einer ethischen Frage und sagen dann, okay, ich weiß, es funktioniert so und es funktioniert auch durch Blocken. Aber wenn ich es denn machen könnte, der Hund hat sich ja nicht ausgesucht, bei mir zu leben.
Ja. Ne?
Sondern ich mache das. Und ich sage, du musst jetzt hier an der lockeren Leine gehen, weil das für mich bequemer ist.
Mhm.
Ja, bin ich da nicht eigentlich ethisch dazu verpflichtet zu sagen, das mache ich auf die nette Art und Weise? Aber wir waren eben noch mal bei einer anderen Sache. Du sagtest irgendwie so, wenn man da nicht so offen quasi drüber redet, dass die Leute das dann quasi heimlich machen.
Ja, genau.
Weil es halt öffentlich nicht mehr so angesagt ist. Weil es tatsächlich ja passieren kann, dass wenn jemand spazieren geht und er blockt seinen Hund, dass Leute vorbeigehen und sagen, ey, hör mal, ist das denn notwendig?
Genau, ja.
Ja, aber da denke ich mir immer, Wissen ist jetzt keine Bringschuld, ne? Sondern Wissen ist eine Hohlschuld. Und das heißt, wenn dann jemand schon merkt, oh, das ist aber unangenehm und Gesellschaft nicht mehr so akzeptiert, dann kann man zumindest mal überlegen, andere machen das doch auch auf eine andere Art und Weise. Könnte ich das nicht vielleicht auch? Und ich muss es halt lernen. Ja, dafür muss ich im Zweifel Geld in die Hand nehmen oder mich durch YouTube klicken oder irgendwas. Es ist ja, ne? Es ist ja halt so nicht so, als gäbe es keine Trainingsanleitungen dafür. Und natürlich kann es passieren, dass Leute es heimlich machen. Aber wenn sie es heimlich machen, dann ist da ja, sag ich mal, schon eine gewisse Energie dahinter, das zu machen. Ich denke, da viele Leute, die dann schon merken, oh, das ist gesellschaftlich vielleicht nicht mehr so akzeptiert, können sagen, okay, dann zeigt's mir, Freunde, ich mach's dann anders, aber ich muss es halt erst lernen. Und die, die das dann heimlich machen, die würden so oder so, ich sag mal, die würdest du auch nicht durch einen offenen Dialog oder sonst irgendwie was dazu kriegen, weil das ist ja nicht so, dass das Wissen nicht da wäre. Denke ich mir so. Also ich sag mal, ein paar Leute, die erreichst du vielleicht halt auch einfach nicht.
Woran liegt es denn, dass wir noch nicht alle so mit unseren Hunden umgehen?
Ich glaube tatsächlich, dass wir schon mal, ich glaube, dass wir tatsächlich auch schon mal weiter waren. Also ich möchte mal so behaupten, dass so vor 5 bis 10 Jahren oder sowas ungefähr, dass wir netter mit den Hunden umgegangen sind als heute. Ich glaube, das ist so ein gesellschaftliches, ja, ohne Scheiß. Also das, was ich, ja, wirklich. Also ich sehe heute, dass dieses Hundetraining, solange es nicht super, super krass ist, häufiger jetzt auf Videos irgendwo in Social Media gezeigt wird, als das noch vor 10 Jahren der Fall war. Also das, oder vor 5 Jahren. Ich glaube, dass wir gesellschaftlich gerade so einen autoritären Backlash haben. Na, so dieses hier wieder Zucht und Ordnung und Disziplin und sowas, das ist ja gerade so ein bisschen auch wieder Zeitgeist. Und ich glaube, dass sich das auch im Hundetraining niederschlägt. Also ich habe tatsächlich... Ich habe lange keine Bücher mehr gesehen, wo so Hunde eingeschränkt wurden oder sowas. So dass das wirklich, also dass man das wirklich so als Trainingsanleitung sehen konnte. In den letzten Jahren gab es das immer mehr. Ich weiß, dass ich irgendwann in der Buchhandlung stand und gucke mir dann immer so die Bücher an, weißt du, so und blätter da mal so durch und denke mir, ey, da sind richtig viele Fotos mit Hunden, die Stressanzeichen zeigen. Also richtig Stressanzeichen, Meideverhalten, Ducken, seitwärts drehen, über die Lippen lecken. Und das ist aber gewollt. Und da dachte ich mir, hä, das ist aber komisch, das gab es aber vor ein paar Jahren so. Ist mein Eindruck, ob ja. Vielleicht ist das so anekdotische Evidenz, das kann auch total anders sein. Aber ich glaube, dass das im Moment eher wieder zunimmt. Aber das geht gerade so ein bisschen, ich glaube, das fightet noch so ein bisschen miteinander, in welche Richtung das so geht. Ich glaube, da ist noch nicht alles verloren.
Boah, ich gucke auf die Uhr, wir könnten 100 Stunden weitermachen.
Oh Gott, ja, es ist ja schon voll spät.
Vielleicht letztes Themengebiet, aber weil es mich auch so sehr interessiert, warum schaffen wir es nicht mehr, miteinander zu reden in dieser Bubble? Und warum schaffen wir es uns nicht, an einen Tisch zu setzen und genau das, was wir beide jetzt gerade machen, so einen Fall zu nehmen und dann reden wir über das Blocken und jetzt habe ich am Ende dir nicht recht, also es ging gar nicht darum, dass irgendeiner, sondern ich denke jetzt über das nach, was du gesagt hast und du denkst, vielleicht auch nochmal, weiß nicht, ich habe jetzt ja nicht so viel dazu, aber du weißt, was ich meine, so warum ist das nicht möglich, dass wir das einfach machen?
Ich kann jetzt tatsächlich nur von mir reden. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, du, ich möchte das lernen, wie du das machst oder wie 20.000 andere das machen. Ja, es geht jetzt gar nicht ja nur um mich. Dann habe ich damit überhaupt kein Thema. Ich habe bei mir schon Praktikanten gehabt, die kamen aus den wildesten Ecken. Und wir haben uns hingesetzt und haben darüber geredet. Aber der kam all zu mir, um bei mir zu lernen, um sich das anzuhören. Ich finde es schwierig, tatsächlich mit einem Menschen zu reden über Hundetraining, der eine wirklich komplett andere Sicht auf den Hund hat und nicht da ist, um zu sagen, ich möchte wirklich deine Sicht hören, sondern der sagt, ja, also das ist ja so, der Hund, ich habe letztens auf meiner Seite, auf der Facebook-Seite gelesen, der Hund, also ich gehe spazieren und der Hund hat das Privileg, mit mir mit spazieren zu gehen. Und ich denke so, das ist halt ein Blick auf den Hund, den kann ich nicht teilen. Ja. Oder wenn es die ganze Zeit nur darum geht, der Hund muss dich ernst nehmen. Deswegen musst du dich da durchsetzen. Und man darf den Hund dann irgendwie nicht, keine Ahnung, was gibt's dann so, man darf ihn nicht überhöhen oder dem Hund seine Aufmerksamkeit schenken, sondern nur zwischendurch mal, wenn ich dann was von ihm will oder sowas. Das ist so ein, das ist so dieser Blick auf den Hund, als wäre er mein Gegner. Und ich müsste diesen Gegner besiegen. Und das ist ein völlig anderer Blick als den ich auf den Hund habe, nämlich auf ein Lebewesen, das mit mir zusammenlebt, das seine eigenen Bedürfnisse hat und die ich nämlich auch berücksichtigen muss, weil der hat sich das nicht ausgesucht, bei mir zu leben. Und wir schauen, dass wir unsere Bedürfnisse übereinander kriegen, ja, ohne dass sich irgendjemand wehtut. Und ich finde es schwierig, ich weiß nicht, wie es anderen geht, mit jemandem zu reden, der halt eine völlig andere Grundhaltung hat und der aus dieser Grundhaltung heraus der absoluten Meinung ist, man darf Hunden wehtun zum Beispiel. Da denke ich mir, wie soll ich so jemanden in meine Welt einladen, weil die Grundsicht schon so eine völlig andere ist. Das heißt nicht, dass ich das niemals und nie machen würde, weil wir reden ja jetzt auch miteinander. Wenn jemand zu mir kommt, ja, und sagt, du, da will ich mit dir drüber reden, dann kann man das schon auch machen. Aber ich weiß, dass es mich sehr viel Impulskontrolle kostet, weil es halt, weil ich immer die ganze Zeit, boah, hör einfach auf, deinem Hund weh zu tun. Müssen wir da heute noch drüber diskutieren? Es gibt so viele Studien, die zeigen, dass positive Training ist genauso effektiv und effizient wie aversives Training. Plus du lädst dir nicht diese ganzen möglichen Nebenwirkungen mit ein. Plus der Hund fühlt sich wohler. Ey, haben wir, Entschuldigung, nicht die verdammte Pflicht, es dem Hund nett zu machen, bei mir zu leben, ohne dass ich immer denke, hier, ich Alpha, du nix. Und das kostet mich dann ehrlich viel Impulskontrolle, deswegen mache ich es nicht so oft. Es sei denn, jemand lädt mich dann halt ein und sagt, komm, wir hocken uns jetzt hier zusammen und lass mich doch mal gucken, wie du das machst. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass es anderen auch so geht.
Verstehe.
Ja, dass ich mir denke, macht das Sinn? Macht das Sinn? Ich will da ja gar keinen großen Graben aufmachen. Ich möchte halt einfach nur, dass alle Leute aufhören, scheiße zu ihrem Hund zu sein. So, das ist alles.
Ja, ich verstehe
okay,
das.
Utopia und so. Ne?
Nein, ich verstehe das total.
Ich habe ja nichts gegen die Leute. Das ist, ich habe nichts gegen die Leute. Ich habe was gegen ihre Art, mit dem Hund umzugehen. Ja, also es gibt einen Podcast, den ich zum Beispiel, wo ich die Leute, die da drin reden, total sympathisch finde. Ja, aber die Art, über den Hund zu reden, das kann ich mit 10 Minuten an, dann muss ich ausmachen.
Okay,
Also die Leute sind ja keine Arschlöcher, ja? Die möchten ja im Endeffekt auch nur das Beste für ihren Hund.
So witzig, dass du das jetzt sagst, weil das wollte ich jetzt gerade ins Feld führen, dass ich so sehr daran glaube, dass jeder eigentlich für sich und seinen Hund das Beste möchte und davon ausgeht, dass das, was er macht, nicht schädlich ist. Also ich möchte nicht in einer Welt leben, in der ich mir vorstelle, dass es Menschen gibt, die mit Absicht dem Hund Schaden zufügen wollen.
Oh, die gibt es auch. Ich meine, das ist jetzt nicht die Regel, ne? Aber das gibt es natürlich auch.
Also deswegen, wenn wir so hart über zwei Lager sprechen, dann denke ich immer so, ey, wir sind uns doch alle einig, dass wir das, was der Kollege in Österreich gemacht hat, dass das für niemanden von uns Hundetraining ist.
Und das ist nämlich der Punkt. Du glaubst ja nicht, ich meine, ich habe das ja auf Social Media auch mitverfolgt, wie viele Leute da noch drunter schrieben, ja, was soll er denn machen, der Hund wollte ihn ja beißen. Und zwar auch Trainer und Trainerinnen. Und da raufe ich mir halt die Haare und sage, da ist auf keinen Fall irgendwie eine Gesprächsbasis da. Und die Leute gibt es und die gibt es immer noch, tatsächlich. Und da denke ich mir, nee, was soll ich mich mit dem unterhalten? Ja, also da ist für mich dann tatsächlich auch eine Grenze.
Ich wollte halt darauf irgendwie, also in meiner Welt ist es halt irgendwie so, es gibt halt ganz viel dazwischen, von dem ich halt glaube, dass wir viel näher alle beieinander sind, als es manchmal medial wirkt. Und wenn wir uns einfach mal an einen Tisch setzen würden, dann würden wir vielleicht feststellen, dass wir zu 95% exakt dieselbe Haltung haben, dieselben Emotionen haben und vielleicht sogar exakt dasselbe tun. Und es sich nur an kleinen Verzweigungen vielleicht dann voneinander distanziert. Und wir machen aus diesen 5% so viel, in meiner Wahrnehmung, dass wir es nicht schaffen, als große, breite Masse uns hinzustellen und zu sagen, ey Freunde, wir alle, auch wenn wir nicht immer bis 100% dasselbe sehen und gut finden, was der andere macht, aber wir als große Masse können schon mal sagen, das, was der Kollege in Österreich gemacht hat, das geht für uns alle nicht. Und auch alle, die das jetzt noch toll finden, das geht für uns auch nicht. Das heißt nicht, dass jetzt alles gut, wir sind immer noch bei 95%, bei 90, aber ich würde mir so sehr wünschen, dass wir als Szene das mal schaffen, um einfach nach außen diesen ganzen Hundehalterinnen und Hundehaltern, die ja komplett verloren sind, weil die ja du hast ja einfach nur Glück, ob du an A oder an B gerätst. Der, der halt die Hundeschule in deiner Nähe hat, der bestimmt, wie du im Erstkontakt mit deinem Hund umgehst.
Das stimmt.
So, und weißt du, was ich meine? So, und das ist so, wo ich denke, ey, wir als Bubble, wir haben noch eine Verantwortung. Und wenn wir uns doch alle irgendwie auf die Ferne geschrieben haben, wir wollen, dass es Hunden gut geht, vielleicht müssen wir im ersten Schritt 5% ignorieren, so schwer uns das fällt, damit wir erstmal diesen Bullshit wegkriegen. Und dann, wenn wir das schon mal abgegrenzt haben nach außen, dann können wir doch sagen, und jetzt gucken wir uns diese 10-15%, was auch immer das ist, ich weiß nicht, keine Ahnung, ist irgendeine Zahl, die ich rausgreife, die gucken wir jetzt an und probieren zu verstehen, warum die Menschen, von denen wir glauben, dass sie wollen, dass es Hunden gut geht, Dinge dann nicht konsequent bis zum Ende aus meiner Sicht für Hunde gut machen.
Ja. Ist wirklich, wirklich ein schweres Thema, weil ich denke mir immer, diese 5 oder 15% oder sowas, von denen du redest, da denke ich mir halt auch mal, ja, was bedeutet das aber in dem Moment für den Hund, diese 5 bis 10, 15%? Ja. Und dann fällt also, es ist ja nicht so, als würde ich nie mit Leuten reden, die aus einer anderen Richtung kämen oder sowas. Ist ja nicht so. Mhm. Es ist ja nicht so. Aber ich habe, glaube ich, auch noch nie so eine Gesprächsrunde erlebt. Die gibt es, also die gab es ja auch schon. Also habe ich auch schon Gesprächsrunden schon gesehen, die tatsächlich hinterher zu einem fruchtbaren Ergebnis gekommen sind. Vielleicht machen wir es unter den falschen Voraussetzungen, vielleicht wäre es irgendwie anders möglich, aber ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht, wie das super gut und mit welchem Ziel und überhaupt und sowas. Es wäre irgendwie, ja, man könnte vielleicht mal festlegen, wo ist denn überhaupt die Gemeinsamkeit? Gibt es denn Gemeinsamkeiten? Ja. Was machst du in dem Moment und wo wird es dann eben anders? Also ich sage mal sowas, da kann man sicherlich drüber reden. Ja, dass man mal Gemeinsamkeiten herausstellt. Aber wie schon gesagt, wenn du schon sagst, es sind dann, was weiß ich, 5%, 15% oder was, dass ich mal denke,
ich
was machen diese 15% für den Hund? Und dann,
nein, ich verstehe das schon. Selbst 1%, schon so, genau, selbst 1% reicht ja, wenn es gegen die Haltung geht. Ich verstehe das schon.
Wenn es ein heftiges 1% ist.
Ja, genau.
Ja. Weißt du, wenn ich einen habe, der meint, er müsste dann halt 20 Mal den Hund dann irgendwie blocken, dann kann ich auch mal die Augen verdrehen, denke, Junge, das geht schon auch anders. Aber wenn ich merke, der Hund zuckt auch schon mit den Schultern, sagt, mal, jetzt steht der Olle halt wieder vor mir. Ja, dann denke ich mir, ja, da ist das Hundeleben, wenn es halt sonst okay ist, jetzt nicht so dramatisch. Aber es ist die Frage halt, wo zieht man dann die Grenze? Ne?
Ja, verstehe.
Aber ich denke, wie gesagt, wenn es anders geht, vielleicht sollte man es auch mal anders probieren.
Sonja, aus tiefstem Herzen danke. Das hat mir unsagbar viel Spaß gebracht.
Mir auch. Ich fand das ein schönes Gespräch.
Wirklich, ich könnte das meine ich bockernst, ich könnte das stundenlang weitermachen. Also ich bräuchte jetzt erstmal Pause, weil ich nachdenken muss. aber das hat mir ganz, ganz, vielen Dank für deine Offenheit, für das ehrliche Gespräch, für das, dass ich fragen durfte. Es war grandios, wirklich.
Sehr schön. Da freue ich mich. Dankeschön.
Ja, ich sag danke. Du darfst als kleines Dankeschön natürlich auch eine Palette Futter an eine Tierschutzorganisation deiner Wahl spenden. Wo geht das Ganze hin?
Nachdem das Tierheim Kaiserslautern jetzt schon so ganz großzügig bedacht worden ist durch unsere Aktion letztens mit dem Symposium, würde ich tatsächlich diesmal eine Landshuter Tierschutzorganisation wählen, die hier bei mir in der Nähe ist und die heißt Cats and Dogs in Not. Weil ich da auch die Leiterin da so ganz, ganz sympathisch finde und weiß, dass sie total lieb ist und die ganz, ganz großartige Arbeit machen. Und deswegen Cats and Dogs in Not in Landshut.
Cool, da geht's hin. Nochmal vielen, vielen Dank an dich. Vielen, vielen Dank an alle, die uns bis hierher gefolgt haben und dem Gespräch gelauscht haben. Und ja, ich hoffe einfach, dass es nicht unser letzter Kontakt war und nicht unser letzter Austausch.
Ganz sicher nicht. Jederzeit gerne wieder.
Freut mich sehr. Dir noch einen schönen Tag. Allen anderen auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.